Ja, guten Tag. Ich habe in der ersten Vorlesung so eine Annäherung an unser Thema versucht, die von einem Gedanken zum Titel ausging. Nämlich bis zu welchem Grad die Reflexion auf das Seltsame mit einer Erfahrung von bestimmten Sachen zusammenhängt, die man dann direkt als die seltsamen Sachen identifizieren kann. Und diese auf den ersten Blick sehr einfache Frage habe ich dann in verschiedenen Hinsichten differenziert, vor allem mit Blick auf eine ideengeschichtliche Verschiebung an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert. Das habe ich zuerst in einer ganz groben Fassung vorgestellt, in der sicher nicht, besonders informativ oder gar aufrechtzuerhalten ist, dass das Seltsame nicht mehr oder nicht mehr so sehr in bestimmten Dingen oder Sachen, sondern in der Einstellung zu den Sachen gesehen wird. Und dann habe ich das ein bisschen genauer erläutert, indem ich die beiden verschiedenen Sichtweisen, die da gegenüberstehen, so beschrieben habe. In der einen, der altmodischen, wie ich gesagt habe, wird ein Unterschied gemacht zwischen normalen Sachen und seltsamen Sachen und die werden auf je verschiedene Weisen erklärt. Paradigmatischerweise die normalen Sachen aus anderen normalen Sachen, was vor allem dann gilt, wenn man sich an dem Vorbild der Individuen natürlicher Arten orientiert, wo die normale Sache von einer normalen Sache der gleichen Art her erklärt wird. Bei Aristoteles zum Beispiel meistens auf der Basis dessen, dass so eine normale Sache einer Art wieder eine normale Sache derselben Art auch hervorbringt, erzeugt, entstehen lässt. Die seltsamen Sachen hingegen werden von woanders her, wenn überhaupt, erklärt, oft astrologisch, aus anderen okkulten Gründen und so weiter. In der moderneren Auffassung ist es aber so, dass normale und seltsame Sachen alle aus den gleichen Prinzipien erklärt werden, was letztlich darauf hinausläuft, dass auf der Ebene der Erklärung selber der Unterschied tendenziell verschwindet. Vielleicht verschwindet er sogar überhaupt und wird eigentlich gar nicht mehr gemacht. Und an seine Stelle tritt dann der Unterschied zwischen einem unmittelbar und auch vortheoretisch erfassbaren Phänomen und auf der anderen Seite seiner wissenschaftlichen Erklärung oder seiner Konstitution als dieses Phänomen. Das ist ja eine Sache, die ganz allgemein gilt. Und auf die in der ganzen modernen Philosophie entweder vertreten oder aufrechterhalten wird oder gegen die eingewendet wird. Man kann anhand dieser Unterscheidung super, also nicht natürlich bis ins Einzelne perfekt, aber so über den Daumen ganz super moderne und, unmoderne oder antimoderne Philosophien unterscheiden, ne? Die versuchen, auch in der neuesten Zeit noch einmal diesen unmittelbaren Zugang als den eigentlich authentischen zu retten, oder die versuchen, ich meine, das ist eine Sache, von der habe ich überhaupt keine Ahnung, das sage ich jetzt nur so auf Verdacht, dass vielleicht etwa in der Phänomenologie Husserls sozusagen so ein Versuch vorliegt, da von dem einen zum anderen zu kommen oder da ein besonders interessanter Versuch vielleicht vorliegt, das miteinander zu vermitteln. Und bei Heidegger ist das anders. Also Heidegger ist, wenn man das von der Seite sieht, ist Heidegger im Vergleich mit Husserl sozusagen reaktionär eigentlich und viel, viel altmodischer. Und das habe ich dann mit der Hypothese abgeschlossen, dass für diese Auffassungsänderung vielleicht nicht so sehr ein Überdruss an den seltsamen Sachen als solchen verantwortlich war, sondern Überdruss an den seltsamen Erklärungen dieser Sachen. Und eine Lehre daraus, die ich in der ersten Vorlesung vielleicht nicht deutlich genug artikuliert habe, besteht darin, dass die Vorstellungen, die wir vom Seltsamen haben, eben in Wirklichkeit auf jeden Fall sehr, sehr eng verflochten sind mit den Vorstellungen, die wir ganz allgemein davon haben, was überhaupt eine Sache ist. Ein Ding. Dass das sehr, sehr stark miteinander zusammenhängt und dass man also von beiden Seiten da was lernen kann, über das, wie wir über das Seltsame nachdenken, wenn man auch ein bisschen darüber nachdenkt, was ist überhaupt ein Ding und was ist die Alternative dazu, sich primär auf Dinge zu beziehen zum Beispiel. Und dass man über das, wie man über die Dinge nachdenkt, eine Menge lernen kann, darüber, was sozusagen als seltsam und was als normal betrachtet wird unter den Dingen. Und ob dieser Unterschied überhaupt eine Rolle spielt. Also, dass die sehr eng verflochten sind und sehr viel miteinander zu tun haben, auch ganz unabhängig davon, ob man jetzt mehr zu der einen oder der anderen von diesen beiden unterschiedlichen Einstellungen neigt. Denn es ist unbestreitbar, auch wenn wir im Sinne dieser modernen Sichtweisen sagen, es gibt letztlich gar keine seltsamen Sachen, nur seltsame Sichtweisen auf die Sachen. Auch dann ist es sehr, sehr bemerkenswert, was da für eine Veränderung in unserer Einstellung zu den Dingen stattgefunden hat, nämlich diese Trennung zwischen dem Phänomen auf der einen Seite und der Ebene, auf der es erklärt wird. Diese Trennung hat, wenn man das so sagen kann, das gute, alte, altmodische Ding nicht unverletzt, nicht unzerschlagen überstehen können. Also das ist die ontologische Dimension, die das Thema hat. Das Thema hat so eine kulturgeschichtliche Dimension, eine erkenntnistheoretische Dimension, das habe ich alles letztes Mal aus tausendlei Gesichtspunkten, ist das interessant, aber es hat auch eine Dimension, die wirklich in die grundsätzlichen ontologischen Fragen hineinreicht. Mit dieser Gegenüberstellung von Norm und Abweichung und was hat das in Bezug auf die Konstitution von Dingen für eine Bedeutung. Und da möchte ich heute ein bisschen verbindlicher und nicht mehr nur so ganz ungeschützt wie vorige Woche etwas sagen zu der Frage, was ein Ding ist oder sein kann, wie das zu verstehen ist, und zwar vor allem aus der Perspektive der altmodischen Einstellung. Also es geht primär um Themen aus der Antike und der antiken Philosophie, und ins Zentrum stelle ich da jetzt Überlegungen zu Aristoteles und gewissen Beziehungen oder auch Spannungen zwischen seiner Ontologie, also dem, was er sozusagen wirklich dasteht, als seine Ontologie, die Lehre vom Sein und seiner Auffassung von Ding oder Gegenstand. Und da muss man jetzt sehr aufpassen. Da geht es, wenn man das interpretierend meint, um relativ subtile Beziehungen. Denn man könnte ja auf den ersten Blick meinen, dass diese zwei Fragen überhaupt nicht voneinander unabhängig sein können und dass sie miteinander das Hauptthema der Ontologie ausmachen. Die Frage nach dem, was das Sein ist, welche Bedeutungen das Wort Sein hat, und die Frage, was eigentlich ein Ding ist oder ein Gegenstand. Und das ist auch richtig, wenn man von den sachlichen Zusammenhängen her denkt. Aber ich möchte gleichwohl von Anfang an eine Verschiebung im Auge behalten. Da kommt es mir jetzt darauf an, dass Sie das verstehen, was ich da meine mit dieser Verschiebung. Es ist so, dass die sehr, sehr aufwendigen, skrupulösen und natürlich auch extrem schwierigen Untersuchungen des Aristoteles über das Sein, also über die Bedeutungsvielfalt des Wortes Sein, vor allem auch seine Überlegungen über ein mögliches, stärkstes und fundamentales Verständnis von Sein. Also was ihn interessiert hat, war sozusagen einen Überblick zu bekommen über die Vielfalt der Bedeutungen von Sein Und innerhalb dieses Rahmens hat er ein besonderes Interesse daran gehabt, sowas wie eine zentrale, stärkste, also das meiste ausschließende Bedeutung von Sein oder so ein Verständnis von Sein zu erfassen. Also, es ist so, dass diese aufwendigen Untersuchungen im Endeffekt sich dann herausstellen als zugeschnitten auf eine ganz bestimmte Art von Gegenstand. Man kann es auch so sagen, was da herauskommt ist, dass wenn man das erfasst, was er da im Sinn hat mit dieser stärksten Bedeutung von Sein, dass das dann zutrifft auf eine ganz bestimmte Art von Gegenstand, dem, das eben zugesprochen werden kann, und dass eine Vielfalt von anderen möglichen Arten von Gegenständen da nicht mehr so richtig berücksichtigt wird. Das stellt sich da ein Überblick über Sein, das ist mal zunächst eine andere Frage. In diesem Überblick geht es zum Teil um ganz andere Dinge als die Frage, was ist ein Gegenstand. Und dann in Bezug auf eine mögliche zentrale, stärkste, fundamentale Bedeutung von Sein, da rückt dann eine bestimmte Art von Gegenstand ins Zentrum und andere Arten von Gegenständen, die aber auch eine Rolle spielen können oder könnten, sagen wir jetzt mal vorläufig, werden dann nicht mehr extra berücksichtigt. Damit Sie ein bisschen ein Bild haben, ein bisschen was zum Vorstellen, was wären solche andere Arten von Gegenständen? Eben etwa abstrakt, das, was man heute als abstrakte Gegenstände bezeichnet, also solche doch auch voneinander dann recht verschiedene Sachen wie Zahlen oder Sprachen. Eine Zahl ist, kann man als abstrakten Gegenstand ansprechen, eine Sprache ist auch so ein abstrakter Gegenstand, da gibt es dann noch Fülle von ganz anderer Art. Aber, und jetzt ist sozusagen der Punkt, auf den es mir ankommt, in anderen Zusammenhängen der theoretischen Philosophie des Aristoteles ist dann von solchen anderen Gegenständen, von solchen Arten von Gegenständen, die in der Seinslehre nicht zentral sind, trotzdem so die Rede, als wären das vollzählende, richtige Gegenstände. Ja? Verstehen Sie das? Also aus der Sicht der Ontologie, der Überlegung über das Sein, gibt es eine bevorzugte Art von Gegenstand. Also das sind solche Sachen wie ich eine bin oder jeder von Ihnen. Ja, solche Sachen. Das ist die bevorzugte Art von Gegenstand aus der Sicht der Ontologie des Aristoteles. Wenn man aus der Ontologie raustritt und in andere Disziplinen oder Wissenschaften schaut, dann sieht man, dass er dort von Sachen, die die entscheidenden Kriterien für diese Art von Gegenstand nicht erfüllen, trotzdem so behandelt werden, als wären das vollgültige, vollzählende Gegenstände. In der Physik zum Beispiel, aber auch in der allgemeinen Wissenschaftstheorie ist immer wieder von solchen Sachen die Rede. Kommen dann auch noch ein paar Wörter oder Begriffe. Sodass man also sagen kann, dass in einer gewissen Weise seine eher impliziten Annahmen über den Begriff Gegenstand oder Ding, die ja eigentlich, da gibt es sozusagen keine eigene Lehre drüber, sozusagen, dass die eher impliziten Annahmen über Gegenstand oder Ding hinausgreifen über die Lehre vom Sein. Also dass es sozusagen Auffassungen von regulärer Dingheit gibt, die anderen nicht immer explizit oder nirgends allgemein explizit gemachten Kriterien genügen. Ja, verstehen Sie ungefähr, was ich meine? Also wenn er über das Sein nachdenkt, da gibt es eine bestimmte Disziplin und da wird gesagt, was das alles heißen kann. Das kann sehr verschiedene Sachen heißen. Eine Sache ist das, was wir heute mit Existenz bezeichnen. Und dort liegt auch die stärkste und interessanteste Bedeutung von Sein. Und das definiert zugleich auch eine bestimmte Art von Ding als das paradigmatische Ding, dem das zukommt, dieses Sein. Und alles andere, da kann man dann extra drüber reden. Und unterscheidet vieles aus. Und dann gibt es aber, dann gibt es zwei Schienen, werde ich Ihnen dann sozusagen so darstellen. Dann gibt es das, was sozusagen in einem schwächeren Sinn halt auch noch irgendwie ein Gegenstand sein kann, was sich von dort ergibt. Aber davon gibt es noch eine unabhängige Schiene, nämlich wenn man einfach aus der Ontologie in die Physik wechselt, etwa, dann begegnet man dort Gegenständen, die richtig skrupellos als reguläre, volle Gegenstände betrachtet werden, aber diese Kriterien genau nicht erfüllen. Das ist der Punkt, auf den ich Sie aufmerksam machen möchte und weswegen es sich lohnt, sozusagen von Beziehungen zwischen der Lehre vom Gegenstand oder der Auffassung vom Gegenstand einerseits und der Lehre vom Sein andererseits zu sprechen. Und ich hoffe, Sie können sehen, inwiefern das eine für unser Thema interessante Angelegenheit ist, denn vorige Woche habe ich ja als typisch für die moderne Einstellung so einen Spruch gebraucht wie gestattet, oder? Ja. Alles, was wirklich ist, ist auch erklärbar. Und ich habe dazu gesagt, da ist es dann schon entscheidend, dass man auch Auskunft geben kann dafür, worin es denn besteht, dass etwas wirklich ist und wie man da bestimmte Differenzierungen dann noch treffen kann für das, was diese Kriterien nicht erfüllt, aber trotzdem nicht überhaupt nichts ist. Und da suche ich jetzt, was wir da jetzt dann ein bisschen, was ich Ihnen skizziere, und das ist alles ziemlich langweilig, fürchte ich. Also bei Aristoteles eine theoretische Rahmenüberlegung sozusagen, den theoretischen Rahmen, in dem sich für Aristoteles solche Fragen zeigen. Da liegt der Fokus jetzt nicht auf den seltsamen Sachen, ne? Sondern ganz allgemein auf den Möglichkeiten, wie man eine Unterscheidung zwischen zentralen oder paradigmatisch bevorzugten Sachen und anderen Arten von Sachen treffen kann oder was es da für verschiedene Unterscheidungsmöglichkeiten gibt. Und Aristoteles selber stellt da auch nirgends eine Beziehung zwischen diesen Fragen und der Frage der seltsamen Sachen her. Deshalb werde ich ergänzend noch zu zwei anderen Punkten heute was sagen, nämlich einerseits zu dem, ich werde nur zwei, drei Sätze vorlesen, aus einem kleinen in den Werken des Philosophen überlieferten Text direkt zu seltsamen Sachen, der heißt De Mirabilibus Auscultationibus. Also über das Hören, Sagen von seltsamen Sachen, nicht? Mhm. Seltsame Sachen, die man so hören kann, nicht? Seltsame Sachen, die man so zu hören bekommen kann. Da lese ich Ihnen zwei, drei Stellen vor, hauptsächlich um Ihnen zu zeigen, dass da eben kein Zusammenhang mit diesen prinzipiellen Überlegungen besteht, aber sehr wohl dann ein Zusammenhang später mit anderen Themen der Vorlesung. Und dann eben sage ich ein bisschen was zu der berühmten Stelle mit dem Staunen und dem Anfang der Philosophie aus der Metaphysik. Aber ich fange an mit dem langweiligen Teil, mit dem Thema Sein und Gegenstand. Also ein bisschen ist das so eine Rekapitulation auch, ein bisschen anders, sehr zusammengeschnürt und ein bisschen anders akzentuiert von Sachen, die ich immer in so Vorlesungen zur Einführung in die theoretische Philosophie gesagt habe. Also nach der Auffassung, die ich für Aristoteles skizziert habe, bin ich ein Gegenstand, ebenso wie meine Katze Schnurli und wahrscheinlich auch mein Haustürschlüssel. Wir haben vorige Woche gesehen, dass es da nicht unwesentliche Unterschiede gibt zwischen dem Haustürschlüssel auf der einen Seite und der Katze und mir auf der anderen Seite. Wir sind sozusagen bei derselben Partei. Aber diese Unterschiede sollen jetzt mal nicht ins Gewicht fassen. Wir sagen mal, ich, meine Katze, mein Haustürschlüssel, wir sind Gegenstände und werfen jetzt die Frage auf, ist auch die Geografie ein Gegenstand? Wenn, dann bestimmt auf eine sehr andere Art als der Schlüssel, die Katze und ich. Man kann die Geografie im Unterschied zu diesen anderen drei Sachen weder sehen noch angreifen. Es ist nicht möglich zu sagen, wo sie sich befindet, im Unterschied von den Gegenständen, von denen sie handelt, bei denen sie immer bemüht ist, festzustellen, wo man sie findet. Gravierende Unterschiede. Gewisse andere Dinge aber kann man schon mit der Geografie machen oder anstellen, die man auch mit Katze und Schlüssel machen kann. Zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass sie einmal erfunden wurde. Auch wenn ein genauer Zeitpunkt für diese Erfindung niemals angebbar sein wird, aber der ist wahrscheinlich auch für die Erfindung des Schlüssels nicht angebbar. Oder eine andere Sache, die man genauso mit der Geografie machen kann, wie mit mir, der Katze und dem Schlüssel, ist, dass man was drüber sagen kann. Man kann über die Geografie was sagen, man kann in derselben grammatischen Form und teilweise sogar dieselben Dinge drüber sagen. Diese letzte Überlegung insbesondere ist ein Motiv, zu sagen, in einem gewissen Sinn darf auch die Geografie ein Gegenstand genannt werden. Auf den ersten Blick ist es vielleicht ein banaler Witz zu sagen, ja, sie ist ja auch ein Gegenstand in der Schule und sogar ein möglicher Matura-Gegenstand. In Wahrheit ist das eine für unsere Zwecke sogar sehr hilfreiche und treffende Bemerkung, weil sie darauf aufmerksam macht, dass wir geneigt sind, von allem, worüber sich irgendwas und insbesondere vieles sagen lässt, zu sagen, das ist ein Gegenstand in irgendeinem Sinn. Verstanden? Und diese Beobachtung kann man quasi theoretisieren. Gegenstand ist, worüber geredet werden kann. Gegenstand ist, worüber geredet werden kann, eben Gegenstand der Rede. Wenn man vornehm ist, sagt man, Gegenstand sensu rhetorico. Also man kommt in ein Gespräch zwischen zwei Leuten, unterbricht ein Gespräch zwischen zwei Leuten und fragt nach dem Gegenstand ihrer Unterhaltung. Das ist ersichtlich der schwächste, unverbindlichste Begriff von Gegenstand überhaupt. Der schließt gar nichts aus. In dem Sinn ist er besonders schwach, ne? Ich brauche nur sagen, reden wir jetzt einmal über den größten Blödsinn. Und schon habe ich begonnen, über den größten Blödsinn zu reden. Und schon ist der größte Blödsinn ein Gegenstand sensu rhetorico. In diesem Sinn ist alles, was Sie wollen, ein Gegenstand und das bringt daher auch nichts, das zu sagen. Das Unternehmen bringt nichts und es bringt auch nichts, etwas über das Unternehmen zu sagen. Insbesondere muss man Folgendes bedenken. Zwar wird auf diese Weise alles dadurch zum Gegenstand, dass ich darüber rede, aber es ist schon höchst unklar, was es bedeuten soll, dass wir darüber reden, also ich und Sie darüber reden, ob es nämlich überhaupt dasselbe ist, worüber wir reden. Wenn man diese Bedingung erfüllen will, dass einem klar ist, dass man über dasselbe redet, dass wenn Sie sagen, Sie reden über den allergrößten Blödsinn, also ich sage, ich rede jetzt mal ein paar Minuten über den allergrößten Blödsinn und jeder von Ihnen sagt, da hätte ich auch was dazu zu sagen und so, dann ist fraglich, ob das, was Sie sagen wollen, überhaupt dazu ist, in dem Sinn, dass es über das ist, worüber ich reden wollte. Also dieser rhetorischer Gegenstand hat eigentlich, darum ist es, da ist es sehr wichtig, auf die Wortwahl aufzupassen, obwohl die natürlich nicht feststeht, die muss man sich immer ad hoc oder in Bezug auf einen berühmten Philosophen einigen, aber jetzt verstehen Sie es ad hoc, muss man bei dem Gegenstand nochmal unterscheiden, ob überhaupt irgendeine Art von Objektivität dabei gedacht wird. Ne? Jetzt kann natürlich jemand kommen und sagen, Blödsinn, Objekt heißt einfach Gegenstand. Aber Sie verstehen, was ich jetzt meine. Ne? Sozusagen, wir reden da von Gegenstand, ob überhaupt irgendeine Art von Objektivität in dem Sinne, man sagen, ein Worüber identifiziert werden kann. Also brauchen wir stärkere Bedeutungen von Gegenstand. Ja, wir brauchen sozusagen ein bisschen stärkere Bedeutungen von Gegenstand. Und da kann man stufenweise vorgehen. Da kann man sehr, sehr viele Stufen unterscheiden, wenn man will. Also eine Stufe, die relativ bald nach dieser Nullstufe kommt, ist die von dem, was Kant auch tatsächlich selber den Gegenstand sensu logico nennt. Das heißt, dass es zumindest etwas ist, was widerspruchsfrei gedacht werden kann. Der Gedanke ist der, warum es sinnvoll ist, das zu unterscheiden, ist, also wo nicht selber ein Widerspruch drinnen liegt, wie zum Beispiel beim runden Quadrat. Ne? Da ist der Gedanke der, dass man aus einer sehr, sehr wichtigen Perspektive, aus einer zentralen Perspektive, aus der logischen Perspektive, aber das hat viel weitere Auswirkungen, über etwas, was schon in sich selber widersprüchlich ist, gar nicht zu reden braucht. Dass es in einer gewissen Weise nicht lohnt, über Sachen zu reden, die in sich widersprüchlich sind. Warum nicht? Weil man aus dem, was in sich widersprüchlich ist, zwei, drei Straßenkreuzungen lasse ich jetzt aus, also was sozusagen auf jeden Fall falsch ist, alles folgern kann, was man will. Und daher es nicht möglich ist, einen strukturierten Diskurs aufzubauen, ausgehend von dem Bezug auf Gegenstände, die auf keinen Fall existieren können, die sozusagen aufgrund von innerer logischer Widersprüchlichkeit. Ja? Also das ist schon ein bisschen stärker. Das ist aber noch immer extrem weit entfernt, diese Bedingung ist noch ganz extrem weit entfernt von dem, was wir normalerweise einen Gegenstand nennen, wenn wir von einem Haus der Schlüssel oder so sprechen. Da liegt noch eine Menge Verschiedenes dazwischen, was ich jetzt weglasse. Und wir schauen auf ein bestimmtes, doch recht maßgebliches Verständnis von dem, was eine stärkste Auffassung, eine mögliche stärkste Auffassung von Gegenstand ist, nämlich ein solcher Gegenstand, der unabhängig von unseren Vorstellungen, von unseren Äußerungen, aber zugleich auch determinierend für unsere Vorstellungen ist. Also auf den wir uns mit bestimmten sprachlichen Zeichen oder auch mit bestimmten Vorstellungen, die wir haben, beziehen, aber als etwas von diesen Vorstellungen oder von diesen sprachlichen Zeichen Verschiedenes und Unabhängiges, das aber in seiner Unabhängigkeit von unseren Vorstellungen in der anderen Richtung zugleich so gedacht wird, dass es unsere Vorstellungen, die wir davon haben, determiniert. Das muss jetzt nicht heißen, sozusagen total determiniert, aber in einem wesentlichen Sinn bestimmt. Das ist eine Nominalerklärung jetzt. Ja, also es ist weder gesagt, ob es sowas gibt, noch was das ist, was diese Kriterien erfüllt, aber es ist eine Nominalerklärung von dem, was man sich unter einem stärksten Gegenstand vorstellen kann. Warum? Also da gibt es viele Gründe, aber ein Hauptmotiv, das auch jetzt auf etwas Bezug nimmt, was ich vorher gesagt habe, über die Kommunikationsinsuffizienz des rhetorischen Gegenstandes. Wenn der Gegenstand so gedacht ist, dass er von sich aus unsere Vorstellungen von ihm determiniert, dann können wir, wenn wir die Gesetzlichkeit dieser Determination kennen, haben wir ein Kriterium dafür, dass wir uns wirklich auf denselben Gegenstand beziehen können, wenn wir von so einer Sache reden. Weil es ja der Gegenstand ist, wir brauchen dann, um festzustellen, von welcher Sache wir reden, uns nur sozusagen beide mit diesem Gegenstand konfrontieren und sagen solche, na siehst du es nicht auch? Ne? Oder können sie nicht auch hören? Oder machen sie halt auch diesen Versuch, dann werden sie schon sehen und so. Ja? Also es geht etwas mit dem Gegenstand für sich. Ja? An dem tritt eine Änderung ein und die bewirkt, dass wir diese oder jene Vorstellungen davon haben. Und weil wir die Regelmäßigkeit, wie der diese Vorstellungen hervorbringt, kennen, die können wir benutzen, jetzt ihrerseits, um zu sagen, wir beziehen uns auf den Selbst. Verstehen Sie das? Das ist in einer gewissen Weise, das ist eine Möglichkeit, zu einem maximal starken Gegenstand zu verstehen. Das ist das, was man in der klassischen Philosophie den sogenannten unabhängigen Wahrnehmungsgegenstand nennt. Das spielt eine, dieses Konzept spielt eine entscheidende Rolle in allen sozusagen quasi ontologischen Dimensionen oder Facetten des Empirismus, ist aber insbesondere natürlich ein zentraler Begriff oder ein wirklicher, wie sagt man das sagen, ein Kronjuwel in der Philosophie von Kant. Also für Kant ist das sozusagen der Maßstab schlechthin für das, was man an objektiver Gegenständlichkeit überhaupt konzipieren kann. Ein solcher Gegenstand, auf den wir uns mit unseren Vorstellungen beziehen, als etwas von diesen Vorstellungen ganz Unabhängiges, das seinerseits in einer regelmäßigen Weise determiniert, welche Vorstellungen oder welchen Vorstellungsverlauf wir in seiner Präsenz haben. Was natürlich jetzt nicht nur heißt, schau, sondern auch sozusagen wirklich künstlich und raffiniert aufgebaute experimentelle Anordnungen mit einschließt. Also nach dieser Devise, mach das und das und das und dann wirst du schon bemerken oder dann wird die Fotoplatte schon zeigen, dass da dieses Teilchen war und so. Ja? Verstanden? Diese, ja? Die Hauptsache ist, worauf ich Sie aufmerksam machen möchte, ist diese Vorstellung von so einer Skala, von so einer Gradation, die ganz abstrakt sozusagen von einer Nominalerklärung zur nächsten fortschreitet. Wir sagen, das Schwächste ist das einfach alles, worüber man reden kann, und das Stärkste ist das, die stärkste Vorstellung von Gegenstand ist die, wo der Gegenstand so gedacht wird, dass er unserem Reden über ihn von sich aus die stärksten Auflagen macht. Das ist die stärkste Vorstellung von Gegenstand. Da kann man dann auch, am Schluss kann man dann, wenn man so ein Konzept hat und wenn man so eine Gesetzmäßigkeit hat, und das ist jetzt ein nicht uninteressanter Punkt, aber hier ist es nur eine Fußnote, da kann man auch darauf verzichten, einen bestimmten Namen für ihn zu haben. Ja, dann kann man diese Gesetzmäßigkeit verwenden, um von ihm zu reden. Dann braucht man ihm nicht sozusagen einen bestimmten Eigennamen geben oder sowas. Dann kann man identifizieren in einem Koordinatensystem oder irgendwie so. Ja? Also das ist, worauf ich Sie jetzt dabei hinweise, wir wollen uns nicht mit dieser Theorie auseinandersetzen. Das ist eine typisch moderne Sichtweise auf das, wie man das, die Frage nach dem Gegenstand angehen kann. Das ist die typisch moderne Sichtweise. Man geht sozusagen von dem Unverbindlichsten Schritt für Schritt zu immer stärkeren und verbindlicheren, engeren Fassungen des Begriffs. Also diese Gradation, die ganz allgemein durchgeht, von oben nach unten, immer nur auf einer nominalen Ebene. Auf keiner Ebene wird hier die Frage beantwortet, gibt es sowas überhaupt? Am ersten noch auf der Nullstufe. Ne? Aber dort heißt, es gibt so gut wie gar nichts. Ne? Weil das, was es nicht gibt, dann nicht einmal unterscheidbar ist von dem, was es gibt. Ja, dass das eine ganz abstrakte Überlegung ist. Ja? Und der Witz ist der, dass wir verstehen wollen, warum und inwiefern es in der Philosophie des Aristoteles genau so nicht ist. Der hat diese Idee nicht. Also wenn ich heute so quasi da irgendwie eine Vorlesung halten würde über Ontologie, dann würde ich mich am Anfang fragen, fange ich da an oder fange ich dort an? Ich habe solche Vorlesungen schon immer wieder mal gehalten und ich habe es manchmal genau so begonnen, wie ich es Ihnen jetzt erzählt habe. Ne? Mit Überlegungen über das, was ist ein Gegenstand und da kann man sagen und so weiter und so weiter und so weiter. Und manchmal habe ich das ganz anders gemacht und habe angefangen, ein paar Gedanken des Aristoteles zu erklären. Und zwar, inwiefern ist es bei ihm nicht so? hauptsächlich, und man könnte viele Punkte sagen, wie es bei ihm nicht so ist, aber hauptsächlich, und worauf es mir ankommt, dass er die Idee so einer Abstufung in so einer Gradation von oben nach unten, dass er die nicht hat. Ja? Eine Menge andere Sachen hat er auch. Er hat auch die Vorstellung so eines Gegenstandes im stärksten Sinn. Also er hat sozusagen die Vorstellung des Gegenstandes im stärksten Sinn, aber was er nicht hat, ist im Hintergrund von diesem Superlativ die anderen Stufen, die weniger. Nicht? Was er nicht hat, ist sozusagen eine Vorstellung von einer Skala, auf der die weniger starken Varianten sind. Oder zumindest hat er das nicht primär, aber er hat eine Vorstellung von sowas, was ein Gegenstand im stärksten Sinn ist. Und die ist eben bei ihm ganz eng verknüpft mit dem, was er als Sein im stärksten Sinn versteht. Und die allergröbste Charakteristik, die man dafür geben kann, was er da im Auge hat, das ist Autonomie. Das ist auch etwas, was in einem gewissen Sinn mit dieser anderen Vorstellung gemeinsam hat, die ich gerade skizziert habe. Das ist auch der Gegenstand im stärksten Sinn, ist der, auf den wir uns zwar beziehen, aber als etwas, was unabhängig ist von unseren Vorstellungen, was seinerseits unsere Vorstellungen bestimmen kann. Da liegt der ganze Witz von dem, was moderner Empirismus heißt, liegt in dieser Idee, ne? Dass man von ihm was lernen kann, was wir nicht schon vorher gewusst haben. Also, Autonomie ist das zentrale Feature auch für Aristoteles, was in seiner Existenz den Wechsel seiner eigenen Zustände in wesentlicher Weise selbst steuert oder kontrolliert. Das ist das, was er als sozusagen Sein im stärksten Sinn betrachtet, was in seiner Existenz den Wechsel der Zustände, den es durchmacht, in wesentlicher Weise selbst steuert oder kontrolliert. Nicht nur selbst steuert oder kontrolliert, aber in wesentlicher Weise aus eigenen inneren Prinzipien oder Gesetzlichkeiten oder Verfasstheiten heraus selbst kontrolliert. Also da, was ist da der Unterschied? Ne? Was ist da der Unterschied zu dieser kantischen Fassung vom stärksten Gegenstand? Also das ist der unabhängig von unseren Vorstellungen, unsere Vorstellungen. Die Vorstellungen spielen da bei Aristoteles keine Rolle. Ne? In Wirklichkeit steckt da natürlich was. In Wirklichkeit hat diese Sache, das ist jetzt auch eine Fußnote. Aber es ist nicht schlecht, sich solche Sachen mal so en passant zu vergegenwärtigen. Da steckt eine politische Angelegenheit, da ist auch was Politisches drinnen natürlich. Da geht es um Macht in einer gewissen Weise. Wenn man immer sagt, die moderne Philosophie ist eine, in der auch die Erkenntnistheorie von Bacon und den Empiristen an sozusagen eine Frage der Macht über die, also wir erkennen über die Natur und über die Dinge genau in dem Maße, in dem wir Macht über sie haben. Da steckt sowas drinnen bei Kant. Und zwar recht, wie soll man sagen, pfiffig, eingepackt in dieser Idee. Es ist nur das ein wirklicher Gegenstand für uns, was seinerseits unsere Vorstellungen determinieren kann, das riecht gar nicht so danach. Aber die Gesetzmäßigkeiten, die wir dafür angeben können, dass es unsere Vorstellung ist, die werden auf einer rein subjektiven Ebene wieder erklärt. Das ist sozusagen eine Frage der Verschiebung sozusagen dessen, was im Erkennen sozusagen diese Machtpotenziale eigentlich sind. Das fehlt bei Aristoteles in dieser Weise, oder man müsste da erst eigentlich seine Entgegensetzung konstruieren. In einem einzelnen Ding, ja, also bei Aristoteles ist es so, in einem einzelnen Ding, dass das erfüllt, also dass das kann, dass sich sozusagen in dem Wechsel seiner Zustände und und Aspekte selber steuert, in dem Sein so eines einzelnen Dings ist nach der Auffassung von Aristoteles der tiefste Sinn von Existenz erfasst. So ein Ding ist das vorbildliche Ding schlechthin. Ein Mensch, eventuell auch eine Pflanze zum Beispiel. Ne? Ja, haben Sie das ungefähr? Also diese Gegenüberstellung, die Ähnlichkeit und die Gegenüberstellung mit der Kant-Variante. Die Autonomie haben sie beide gemeinsam. Bei Kant ist diese Autonomie ein bisschen so eingewickelt in eine zusätzliche Watte. Nicht? Aber sie spielt eine wesentliche Rolle trotzdem, dass von sich aus unsere Vorstellungen determiniert. Darum ist es, wenn wir feststellen wollen, ob wir über dasselbe reden, nicht notwendig, dass wir uns gegenseitig ins Hirn reinschauen können. Es führt zu gar nichts. Wenn wir feststellen wollen, ob wir über dasselbe reden, ist es letztlich nicht notwendig, dass wir uns selber in das Hirn reinschauen können. Es ist nur notwendig, dass wir uns Anweisungen geben, die wir wechselseitig verstehen, was wir uns anschauen, was wir untersuchen sollen, weil wir allgemeine Gesetze kennen, nach denen Dinge dieser Art dann unsere Vorstellungen bestimmen werden. Autonomie in diesem Sinn und bei Aristoteles ohne diesen Bezug auf unsere Vorstellungswelt, als einfach in dem Ding selber irgendein Prinzip, irgend so etwas wie eine innere Agentur, die das Ding natürlich wesentlich ausmacht, was das für ein Ding ist, und sozusagen verantwortlich ist dafür, dass diese Art von Ding sich so entwickelt, auf diese Weise zugrunde geht, unter dieser Beleuchtung so ausschaut und so weiter, unter diesen äußeren Anstößen sich so verändern wird und so weiter. Ja?
Kann man, ist eine blöde Frage, kann man sagen, bei Aristoteles existiert das Ding auch außerhalb unserer Erkenntnis?
Ja, freilich, natürlich, ja, freilich, natürlich. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Bitte?
Ist das nicht dumm ausgedrückt?
Das ist nicht dumm, nein, das ist nicht dumm. Also ich meine, das ist einfach richtig. Das ist natürlich auch für Kant wichtig, nur bei Kant ist das viel komplizierter, die Frage zu beantworten. Bei Aristoteles kann man sagen, für ihn ist das eine Selbstverständlichkeit. Bei Kant ist das keine Selbstverständlichkeit mehr. Da muss man, wenn man das beantworten will, kommt darauf an, da kann man... Gut. Das Wort Sein hat aber, wenn man jetzt auf diese Lehre vom Sein als solche geht, bei Aristoteles auch ganz, ganz andere Bedeutungen noch. Insbesondere diese andere Bedeutung, die man als die Prädikationsbedeutung bezeichnen kann. Etwas ist so und so und so. Also zum Beispiel, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, das fällt mir gerade ein, aber das ist eigentlich, und ist nicht geprüft, aber alle Beispiele sind immer blöd. Ein rundes Quadrat ist auf jeden Fall einmal rund. Ja? Es gibt das runde Quadrat gar nicht. In dem Sinn von Existenz, in dem Sinn von Sein, von dem wir bisher gesprochen haben. Aber jetzt, wenn ich sage, egal ob das wahr oder falsch ist, das runde Quadrat ist auf jeden Fall rund, dann hat das Ist, ja, sozusagen eine ganz andere Bedeutung. Das sagt gar nicht, dass das runde Quadrat existiert, sondern das sagt nur über das runde Quadrat, über etwas, was ich als grammatisches Subjekt hier habe, ein Prädikat aus, nämlich ist rund. Ja? Ob das jetzt wahr ist oder falsch, da kann man lange darüber streiten, das ist uninteressant. Es geht nur darum zu sehen, oder ich bin, der Heinrich ist kurzsichtig. Ja? Was ist er? Er ist kurzsichtig. Im Unterschied zu der anderen Frage, gibt es den oder gibt es den nicht, existiert oder hat es den jemals gegeben oder niemals. Also alle Arten von Eigenschaften können da ausgesagt werden. Ne? Ist grün, ist blau, ist ein Tier, ist Unfug. Und jetzt, also dieses Ist, das einer Sache eine Eigenschaft zuspricht, als die, die sie hat. Und jetzt ist bei Aristoteles natürlich sehr, sehr wichtig, dass es da eine Abstufung gibt zwischen verschiedenen, eine eigene Theorie über verschiedene Typen von Eigenschaften oder verschiedene Hinsichten, in denen einer Sache eine Eigenschaft zugesprochen wird. Also das geht vom, das ist diese Unterscheidung zwischen dem Akzidentellen, dem Charakteristischen, dem Wesentlichen und so. Ja? Also, wie soll man sagen, also zum Beispiel gibt es da einen gewissen Unterschied, ob man dem Sokrates die Eigenschaft zuschreibt, das werden Sie gleich sehen, ne? Ob man dem Sokrates die Eigenschaft zuschreibt, dass er stupsnasig ist, oder ob man ihm die Eigenschaft zuschreibt, jetzt ist er gerade rot geworden. Da ist der große Unterschied, der wird dann gleich nimmer mehr, dann nimmt er wieder eine normale Gesichtsfarbe an, aber stupsnasig bleibt er. Ja? Da ist ein Unterschied zwischen diesen. Ne? Und dann gibt es noch solche, er könnte sich aber operieren lassen und wäre noch immer der Sokrates, also es ist nicht eine wesentliche Eigenschaft und so weiter. Da gibt es verschiedene Hinsichten, in denen einer Sache eine Eigenschaft zugesprochen werden kann. Es gibt sicher auch gewisse Sachen, bei denen, dass sie rot sind, ganz wichtig ist und die nicht aufhängen. Ja, so. Also auch da gibt es eine Art von Gradation und so. Und ein besonders wichtiger Punkt ist das bei Aristoteles, die Frage nach solchen Eigenschaften, die eine Sache haben muss, damit sie als diese Sache, die sie ist, überhaupt existieren kann. Da besteht jetzt eine Verbindung zwischen diesen beiden Bedeutungen von Sein. Ne? Die Eigenschaften, die eine Sache haben muss, damit sie überhaupt als diese einzelne Sache Existenz haben kann. Wo, also andersherum ausgedrückt, eine Eigenschaft, die, wenn sie diese Eigenschaft verliert, ist sie selber futsch. Ja, sie kann diese Eigenschaft nicht verlieren, ohne selber vernichtet zu werden. Solche Eigenschaften kann man nennen notwendige Eigenschaften. Ja? Das ist ein vernünftiger Begriff und ich würde jetzt mal sehr gerne darauf verzichten, den in irgendeine andere Sprache zu übersetzen. Weil wenn man den in eine andere Sprache, insbesondere ins Lateinische, übersetzt, dann kommt man gleich in, dann fangen Missverständnisse an. Also ich würde gern sagen, notwendige Eigenschaften. Verstehen Sie? Also ein Beispiel für eine notwendige Eigenschaft ist in Bezug auf den Sokrates, in Bezug auf Sie und in Bezug auf mich, unsere Eigenschaft, dass wir Menschen sind. Also seine Ansicht ist, Sokrates kann von dem erröteten Zustand in einen wieder normalen Zustand übergehen, normale Komplexion wieder. Er könnte sich einer Schönheitsoperation unterziehen und wäre dann nicht mehr stupsnasig und er wäre noch immer der Sokrates, aber er kann nicht aufhören, ein Mensch zu sein und noch immer er sein. Ja? Das ist eine notwendige Eigenschaft, Mensch zu sein. Und jetzt möchte ich Sie auf einen wichtigen Unterschied aufmerksam machen, auf den man da aufpassen muss in der aristotelischen Philosophie. Und das ist der, und darum habe ich mich auch vorher, sozusagen wollte ich da vorher nicht gleich mit einer Übersetzung anfangen für notwendige Eigenschaften. Das ist der Unterschied zwischen einer notwendigen Eigenschaft im Allgemeinen und dem, was Aristoteles die sogenannte zweite Usia nennt, also die zweite Substanz. Mensch, ja, ist für uns die sogenannte zweite Substanz. Also wir sind substanziell Menschen. Wir können nicht aufhören, Menschen zu sein und trotzdem noch wir selber sein. Insofern ist Mensch das Substanzielle an uns. Die erste Substanz ist das Individuum selbst. Wobei die Frage ist, was ist dieses Individuum? Und da könnte man jetzt, wenn man will, zurückgreifen auf diese Sache mit der Selbststeuerung. Aber Jetzt ist es so, wenn wir sagen, wir sind substanziell Menschen und das ist eine notwendige Eigenschaft, die wir haben, dann können wir, wenn wir verallgemeinern über Mensch, so eine Eigenschaft finden wie Lebewesen. Und das müssen wir auch sein. Weil alle Menschen Lebewesen sind, müssen wir, müsste man jetzt sozusagen das Argument logisch nochmal genau durchchecken, aber das geht schon so, müssen wir auch notwendigerweise Lebewesen sein. Ja? Verstehen Sie? Trotzdem kommt als diese zweite Substanz für ihn nur Mensch in Frage. Der Begriff der zweiten Substanz, ist, den kann man so erklären, dass das unter den notwendigsten Eigenschaften diejenige ist, die in der Begriffspyramide am nächsten liegt, am weitesten unten ist. Warum? Gibt es auch ein, bei Aristoteles gibt es immer wieder so Gedanken oder Argumente, die so, sagt man da, left-handed, so. Weil es nichts gibt, was einfach nur ein Lebewesen sein kann. Na? Es gibt keine Lebewesen. Alles, was ein Lebewesen ist, muss auch noch was sein, was drunter ist. Und um das, was das Unterste ist, was noch sozusagen, aber dann nach oben einer Verallgemeinerung fähig ist, das ist diese sogenannte zweite substanzielle Bestimmung des Individuums über seine eigene Existenz hinaus. Ist das verständlich? Also daher habe ich nicht, daher wollte ich nicht sagen, wie ich gesagt habe, notwendige Eigenschaft, wollte ich nicht die Übersetzung nehmen, essentielle Eigenschaft. Weil das Wort Essenz nämlich oft verwendet wird, um genau diese zweite Usia zu bezeichnen. Aber die ist was Besonderes unter den notwendigen Eigenschaften, die eine Sache hat. Natürlich kann ich genauso wenig aufhören, ein Lebewesen zu sein, wie ich aufhören kann, ein Mensch zu sein, weil eben Menschen Lebewesen sind. Aber es gibt nichts, und das ist sozusagen dieses Argument, das ist nicht das, was er als die eigentlich substanzielle Bestimmung sucht, weil es nichts gibt, was einfach nur Lebewesen ist. Es gibt keine Lebewesen. In einem bestimmten Sinn. Ne? Nämlich in dem Sinn, dass etwas einfach nur als Lebewesen existiert. Alles, was ein Lebewesen ist, muss noch was Spezielleres sein als ein Lebewesen. Das ist für ihn so eine Tatsache. Das ist etwas, was in der modernen Philosophie keine Tatsache mehr ist. Aber okay. Sondern was erklärt werden muss. Und der Sinn dieser Lehre von dieser zweiten Substanz ist, dass es in seinen Augen sowas wie ein sogenanntes nacktes Individuum, also etwas, was nur Individuum ist, nicht gibt. Alles, was es gibt, muss irgendwas sein. Alles, was ist, ist in irgendeiner Weise als etwas, auch durch irgendein Prädikat sozusagen, bestimmbar. Das ist auch ein ganz gewaltiger Unterschied gegenüber der modernen Philosophie. Also nach der Auffassung des Aristoteles gibt es nichts, was einfach nur irgendwas ist. Aber in der modernen Philosophie, also vor allem in der Philosophie des 20. Jahrhunderts, ist diese Idee des Irgendwas grundlegend, nicht? Sozusagen der Ausgangspunkt für alle ontologischen Überlegungen. Unter allen Dingen, die es überhaupt gibt, unter allen Irgendwassen, ist eines das. Ist jede Aussage, dass es etwas gibt, ist von der Form, dass man zuerst einmal auf das Universum von allem, was halt einfach überhaupt da ist. Aber dieser Begriff ist für Aristoteles wertlos oder sinnlos, diese Vorstellung. Alles, was ist, muss eine Bestimmtheit haben. Es gibt kein nacktes Individuum. Also das kommt zu dem Motiv, was ist ein Was ist ein paradigmatisches Ding für Aristoteles? Da haben wir jetzt ein zweites Motiv. Das erste Motiv war das, was über sich selbst Macht hat, was sich selber steuert im Wesentlichen in seinen Aktionen, aber natürlich auch in seinen Reaktionen, also was sich nicht allein steuert, was sich wesentlich selbst steuert in seinen Zustandsänderungen. Das ist das eine Motiv. Und das andere Motiv ist das, dass es als irgendwas bestimmt sein muss. So wie es keine sozusagen nackten Individuen gibt, die nicht irgendwas Bestimmtes sind, gibt es aber auch keine selbstständigen und ohne Individuen existierenden Allgemeinheiten. Allgemeinheiten erfüllen nie das Kriterium für das stärkste Sein. Was auch so ausgedrückt werden kann, aber auf das gehen wir jetzt nicht ein, dass das Sein als solches nicht die höchste Allgemeinheit ist. Also das eigentlich, dieses paradigmatische Sein, sich selbst steuern können als etwas Bestimmtes, ist abgegrenzt gegen die Allgemeinheit, ist auch abgegrenzt, aber das ist jetzt, das lasse ich jetzt weg. Kann man auch, spielen noch andere Überlegungen bei Aristoteles eine Rolle, wogegen man das abgrenzen muss. Also, das sage ich jetzt nur das Stichwort. Das eigentliche Sein kann nicht bestimmt werden als das, was allem anderen zugrunde liegt. Das ist ein sehr verführerischer Gedanke, dass man sagt, das, was im stärksten Sinn ist, ist dasjenige, was allem anderen, was ist, zugrunde liegt. Diesen Gedanken scheidet er aus in einer recht komplizierten Überlegung, das lasse ich jetzt mal weg. Was aber nicht heißt, dass das stärkste Sein nicht etwas wäre, wovon es abhängt in einer gewissen Weise, was es sonst noch gibt, aber eben nicht in dieser Weise des zugrunde liegens. Wenn man diese Konzeption hat, diese Konzeption von stärksten Sein und von diesem Typ von Gegenstand, der das erfüllt, also der für sich selber sorgt, als in einer bestimmten Weise für sich selber, also in einer Weise für sich selber sorgt, die unterschieden ist von den Weisen, wie andere Gegenstände sozusagen für sich selber sorgen. Und diese Unterschiedenheit macht ihm das aus, als was der jeweils bestimmbar ist, ob als Apfel oder als Kaninchen. Von dieser Konzeption ausgehend kann man dann Fragen stellen, und die ergeben sich mehr oder weniger von selber, nach dem Sein oder der Gegenständlichkeit von anderen Kandidaten. Also zum Beispiel, die Gegenstände, von denen wir jetzt geredet haben, die werden nach verschiedenen Arten bestimmt. Sind diese Arten selber Gegenstände? In welchem Sinn sind diese Arten selber Gegenstände? Sie sind ja was man braucht. Also es muss ja immer diese zweite Usia geben. Jede Sache, die überhaupt ist, muss von einer bestimmten Art sein. Also insofern braucht man es. Aber kann das auch selbstständig existieren? Gattungen und so weiter. So entspringt dieses berühmte sogenannte Universalien-Problem aus der Philosophie des Aristoteles und aus einigen spätantiken Stellungnahmen oder Kommentaren dazu. Entspringt das Universalien-Problem als das Problem, welchen Status von Gegenständlichkeit haben die Sachen, die nicht selber dieser primäre Gegenstand sind, aber die man braucht, um zu erfassen, was der primäre Gegenstand ist. Was haben die für einen Status? Das Universalienproblem. Und andere abstrakte Gegenstände. Da ist es sehr wichtig, aber das ist jetzt auch nur so ein bisschen eine Fußnote, zu unterscheiden zwischen der ursprünglichen Stellung des Universalienproblems, die eben genau die Frage ist, gibt es die Arten und Gattungen auch, so wie es die Individuen gibt? Und späteren, von modernen Fassungen des Universalienproblems, die sich einfach auf alles Abstrakte richten, auf alles, was nicht Individuum ist. Also was wir von dieser Idee Konzeption und, oder so behalten, das Sein ist verknüpft mit der Vorstellung eines autonomen Dings. Es gibt eine gewisse Bevorzugung, was die Dinge betrifft, gibt es da automatisch eine gewisse Bevorzugung für die Art von Dingen, die in der Physik besprochen werden, für die natürlichen Dinge, die sich in Raum und Zeit bewegen können, die wir wahrnehmen können und so weiter, die sich gegenseitig einen Anstoß geben können und so. Eventuelle zusätzliche Entitäten wie die Arten, die haben ihre Berechtigung immer von diesem Ding her. Das Ding ist das Zentrum für alle Begriffe, die in der Ontologie eine Rolle spielen. Die zweite Usia ist die Norm für das Ding, nicht? Was ich da bezeichnet habe, dieses Menschen, das ist die Norm für das, von der ich vorige Woche gesprochen habe. Von allem, aus dieser Perspektive, von allem, was nicht ein Individuum ist, kann man als etwas Gegenständlichem zwar sprechen, aber immer nur unter der Bedingung, dass ein Individuum existiert, in dem sich das realisiert. Immer nur unter der Bedingung, dass es auch wirklich ein Individuum gibt. Also man kann sagen, Mensch hat eine gegenständliche Bedeutung, aber eben nur genau deswegen und genauso lange, als es auch mindestens einen Menschen gibt. Ja? Ist das verständlich? Das ist diese eine Linie. Und die andere Linie ist jetzt die, auf das muss man achten. Wenn wir jetzt die Ontologie verlassen, wenn wir das, machen wir einen dicken Strich unter das und machen ein anderes Buch auf, wie zum Beispiel die Vorlesung über Physik, dann sehen wir, dass es in so einem bestimmten Rahmen einer besonderen Wissenschaft immer auch anderes gibt, das habe ich ja schon gesagt, was auch den Ding-Status beansprucht. Ganz ein extremes Beispiel ist eine Argumentation für die Realität des Ortes in der Physikvorlesung. Der Ort, seine ganze, da schreibt er zwei Bücher voll, also ziemlich viel, schreibt er, was ist der Ort und fängt damit an, gibt es den Ort überhaupt? Und in der Physik ist die Frage, gibt es den Ort, zu verstehen als die Frage, gibt es den Ort als eine eigene reale Entität, verschieden von dem Körper, der an dem Ort ist? Und er sagt, ja, es gibt den Ort. Ja? Er ist eine eigene physikalische Realität, eine eigene Sache, aber es ist nicht der Körper, der an einem Ort sein kann. Die Theorie ist sehr raffiniert, pfiffig und so weiter, unhaltbar, aber sagenhaft interessant in vielen Hinsichten. Wir rekapitulieren sie nicht. Wichtig ist nur, das sieht ja jeder, ne? Der Ort ist ja was Abstraktes. Das Ding selber, das an einem Ort ist, das ist, was wollte der Ort oder die Gesamtheit aller Orte als Raum oder so, das ist, aber er bemüht sich darum zu sagen, den Ort gibt es wirklich, der ist eine physikalische Realität. In der Physik ist er eine Realität. Und in diesem Sinn könnten dann vielleicht auch abstrakte Sachen richtige Gegenstände sein. Also, an diesem Punkt liegt gar nicht die Differenz zu der modernen Auffassung, die diese Gradation von oben nach unten hat, sondern der Unterschied liegt genau im Fehlen so eines allgemeinen Schemas, so einer allgemeinen Skala, auf der man eintragen kann, was ist das Abstrakteste, was ist das Konkrete. Sondern dass er stattdessen die Vorstellung hat von einer Vielzahl von jeweils bestimmten Bereichen, die verbunden oder auch unverbunden nebeneinander existieren können, Wissenschaften, Bereichen oder Rahmenbedingungen, in denen etwas einen bestimmten Status als gegenständlich haben kann. Also insbesondere eben sind diese Bereiche die Wissenschaften für ihn. Also, wir können bei ihm verschiedene Typen und gewissermaßen Stärkegrade des Gegenständlichen unterscheiden, aber die sind nicht in so einem allgemeinen System angeordnet, sondern jeweils in einem bestimmten Bereich gerechtfertigt. Und das ist ein ganz, ganz enorm wichtiges Motiv in der aristotelischen Philosophie, das auch in der Philosophie und Wissenschaftsgeschichte und für unser Thema eine sehr, sehr große Rolle spielt. Das ist das, was ich immer nenne, einen immanenten Pluralismus in seiner Philosophie. Das ist ein in vielen Bereichen eben ein genuin pluralistisches Denken, was er hat. Die Gegenstände und die Arten von Gegenständen, die gegeneinander unabhängig sind, ne? Worauf sich also, man weiß nicht mit welchem Recht, aber da so diese narischen Anti-Evolutionisten da immer wieder beziehen, als ein Vorbild, ne? Auch Aristoteles, die Arten voneinander verschieden, so hat auch Gott, der den Aristoteles gelesen hat, dann die Arten jeweils als verschiedene extra geschaffen und so weiter. Also die Gegenstände, die Arten von Gegenständen gegeneinander autonom, aber vor allem auch die Wissenschaften voneinander unabhängig und autonom. Pluralismus. Der Aufbau einer Wissenschaft, wenn man irgendeine Wissenschaft hat, das gilt für jede Wissenschaft, der Aufbau einer Wissenschaft im genetischen Sinn ist immer von einem bestimmten jeweiligen Erfahrungsbereich her. Von einem bestimmten Erfahrungsbereich her wird von unten nach oben eine Wissenschaft entwickelt. Man lernt dazu, man systematisiert und am Schluss begründet man. Das ist so irgendwie seine Idee. Man merkt irgendwie, das ist ganz interessant, da gibt es Sachen, die hängen miteinander zusammen. Man lernt was dazu über die Dinge, man scheidet gewisse Sachen aus, das gehört eigentlich gar nicht da, das hat damit, schaut zwar so ähnlich aus, hat aber nichts damit zu tun. Dann hat man irgendwie einen Bereich, wo man sagt, das alles hat miteinander was zu tun, dann lernt man mehr, dann lernt man noch mehr, dann lernt man noch mehr, dann systematisiert man das unter irgendwelchen Gesichtspunkten, am Schluss wird es begründet aus bestimmten obersten sogenannten Prinzipien und so. Und dann hat man eine Wissenschaft. Die Wissenschaften, die Begründung, was in der Wissenschaft Begründung heißt, ist nie eine Sache, die von oben nach unten geht. Ja? Wenn sie sich entwickelt, vom genetischen Gesichtspunkt her. Ja? Wenn die Wissenschaft einmal da ist, dann geht das Beweisen immer von oben nach unten, aber die Wissenschaft selber wird von unten nach oben aufgebaut. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, damit man sich da klar ist, nämlich, das spielt dann auch bei dieser einen Stelle eine Rolle, wo ich da hoffentlich noch dazu komme, dass ich Ihnen was vorlese. Ja, ich beeile mich heute. Also, die Rolle der Philosophie. Also Philosophie ist nicht sozusagen, auf keinen Fall ist die Philosophie sozusagen so eine Superwissenschaft, aus der die Prinzipien der anderen Wissenschaften, die Grundlagen der anderen Wissenschaften abgeleitet werden können. Also jede Wissenschaft geht von unten und es geht nicht von oben. Philosophie ist auch eine Wissenschaft, aber in einem gewissen Sinne ist sie eine Wissenschaft neben den anderen Wissenschaften. Es gibt nur zwei, zunächst einmal gibt es zwei Charakteristika, die die Philosophie von anderen Wissenschaften unterscheiden. Nämlich erstens, hat sie, abgesehen davon, dass sie eine eigene Wissenschaft ist, auch die Funktion, bei der Klärung der Grundlagen der anderen Wissenschaften beteiligt zu sein. Also sie sagt ihnen, die werden nicht abgeleitet, aber bei der Klärung, aber bei diesem Prozess von unten nach oben spielt sie mit. Ja, so quasi. Also, okay, das ist das, die besondere Stellung der Philosophie in der Auffassung von Wissenschaftstheorie, die Aristoteles hat. Und das andere, was die Philosophie auszeichnet, da muss man sehr aufpassen, das ist, dass sie eine Universalwissenschaft ist. Aber dass sie eine Universalwissenschaft ist, heißt nicht, dass aus ihr die anderen begründet werden könnten. Sie spricht auf ihre eigene Weise von etwas, was auf alles zutrifft, nämlich von dem Sein zum Beispiel. Ja? Aber das heißt nicht, dass aus dem, was sie über das Sein sagt, jetzt abgeleitet werden könnte, welche Wissenschaften es gibt. Ja? Sondern welche Wissenschaften es gibt, hängt davon ab, wie sich die verschiedenen Erfahrungsbereiche in unserem Leben voneinander abgrenzen und stabil erweisen oder es nicht stabil erweisen oder ineinander übergehen. Ist ja auch denkbar. Man kann ja mal zwei Wissenschaften haben, da kommt man drauf, man hat es eigentlich nur, kann man eigentlich da dazu nehmen, hängt man da dran und so, dann sind das zwei, ist eine draus geworden. Ne? Gibt es auch. Warum ist das wichtig? Durch dieser Pluralismus der Wissenschaften, der macht es ja möglich, dass ein bestimmtes Phänomen in einer Wissenschaft auftaucht, das kann dort nicht erklärt werden, fällt heraus, möglicherweise kann es aber in einer anderen Wissenschaft erklärt werden und so quasi einen gegenständlichen Status erhalten. Es ist die Möglichkeit vorhanden eines Hin- und Herschiebens, ne, sozusagen von Fragen, von Interessen zwischen verschiedenen Wissenschaften. Darum ist dieser Pluralismus so wichtig und da sehen Sie natürlich auch, dass das für die Frage nach dem Seltsamen eine Rolle spielt. Weil was aus der einen Perspektive komisch ist, kann jetzt sehr wohl aus einer anderen Perspektive normal sein. Der wichtige Punkt ist nur, dass im Unterschied zu der modernen Auffassung das wieder eine andere bestimmte Perspektive ist und nicht sozusagen, sozusagen vor ein generelles und globales Erklärungsmuster gezogen werden. Es kann auch etwas dazwischen hängen bleiben, also eine sozusagen seltsame Sache, wo man aus jeder Hinsicht staunt. Ne? Und natürlich gibt es bei ihm auch den Fall, dass ein Phänomen als eine totale Seltsamkeit begegnet, dann in dieser Wissenschaft selber, in der es begegnet ist, eine Erklärung findet und dann eben nicht mehr seltsam erscheint. Da werde ich Ihnen dann noch diese Textstelle aus der Metaphysik kurz kommentieren. Und dann kann man etwas sagen, was man auch in der modernen Einstellung sagen kann, nämlich, dann kann man sagen, ja, eigentlich ist das eh ganz klar, dass das so sein muss, wir haben es nur nicht verstanden. Der Unterschied liegt nur darin, dass bei Aristoteles dieses Nicht-Verstanden-Haben nicht verschwindet, sozusagen, im Verstehen. Und dass der Prozess auch nicht global interpretierbar ist, sondern immer in Bezug auf eine bestimmte Wissenschaft. Also jetzt hätte ich da noch was zu sagen gehabt über andere abstrakte Gegenstände, also wie etwa zum Beispiel, also das Wichtige ist zum Beispiel, dass man sich klar macht, der Ort oder Raum, der Ort ist eben nicht so ein Ding wie ich oder die Katze, so ein paradigmatisches Ding, aber er ist ein richtig gehendes Ding und er ist auch nicht ein Abstraktum im Unterschied zu der Gattung oder der Art, sondern er ist was Reales. Also das ist eben, da wäre dann eine interessante Frage, nur als Frage jetzt angesprochen und nicht einmal die Richtung einer Antwort, was ist eigentlich das Verhältnis zwischen diesen paradigmatischen Gegenständen, den Individuen einer natürlichen Art und den Gegenständen, die zum Beispiel durch ihre Voraussetzungsfunktion in einer Wissenschaft legitimiert sind. Nach dem Raum fragt man ja in der Physik deswegen, der Raum ist ja nicht sozusagen, es gibt einen Grund nach dem Raum zu fragen. Man fragt nach dem Raum nicht sozusagen einfach nur so, weil man damit auf die Welt gekommen ist oder weil uns Gott den Auftrag gegeben hat, nach dem Raum zu fragen. Sondern man fragt nach dem Raum, weil man verstehen will, was Bewegung ist, sagt Aristoteles. Und dann erklärt er, dass man nicht verstehen kann, was Bewegung ist, wenn man nicht die Realität des Raumes akzeptiert. Was ist sozusagen die Beziehung zwischen dieser Art von Gegenständen wie dem Ort oder solchen realen Sachen wie dem Ort oder der Zeit? Und solchen Abstrakter wie den Gattungen und Arten oder so. Der Gegensatz zu all dem in der neuzeitlichen Philosophie, der schärfste Gegensatz eigentlich immer noch bei Descartes. Ne? Ein einziges Paradigma von Erklärung. Bevor man sich die Frage stellt, was existiert, muss ein Paradigma der Erklärung oder der Analyse hergestellt werden, rein auf einer Untersuchung dessen, was der Intellekt überhaupt vermag. Und dann wird geschaut, was passt da so rein, dass man dazu sagen würde, das ist ein Gegenstand. Und das ist dann ganz was anderes. Das hat mit den Dingen, mit den Katzen, mit den Schlüsseln, mit dem überhaupt null mehr zu tun. Ne? Ich habe da... Manche von Ihnen haben vielleicht so mal so eine Vorlesung zur Einführung in die theoretische Philosophie von mir gehört. Dann immer dieses Beispiel mit dem Galilei, mit dem Goldblättchen. Das Ding hat abgedankt. Es gibt dann eine Erklärung. zugunsten wovon? Zu einer Alternative von sozusagen einem Erklärungsschema, einer Methode auf der einen Seite und Daten auf der anderen Seite. Ne? Wir haben gewisse Daten und wir haben eine Methode der Systematisierung dieser Daten und so funktioniert die Wissenschaft und dann aufgrund kann man hin und wieder, kann man sagen, das, wenn das und das und das, dann sprechen wir hier von dem und dem Ding. Aber nicht zuerst von dem Ding und dann suchen wir nach einer zu dieser Art von Ding passenden Erklärung. Also jetzt noch einmal ganz kurz, jetzt habe ich noch, das geht sich gerade aus, dass ich Ihnen noch was sage über diese Stelle. Da brauche ich das Buch nicht nochmal mitnehmen, ich nehme dann da noch, was habe ich da, aus diesen Mirabilien da, was sind seltsame Sachen in diesem Aristoteles oder Pseudo-Aristoteles Text, also da stehen solche Sachen drinnen wie, also man sagt, dass ein Igel ein ganzes Jahr ohne Essen auskommen kann. Oder die Araber sagen, dass es eine Art von Hyäne gibt, von der Art, dass wenn ein wildes Tier diese, wenn sie ein wildes Tier sind, dass das dann, dass dieses Tier sozusagen sprachlos wird, also nicht mehr bellen oder miauen oder sonst was kann und sozusagen erstarrt. In Syrien sagen sie, dass es ein Tier gibt, das der Lion Killer, der Löwenkiller genannt wird, weil der Löwe immer sofort stirbt, wenn er etwas von diesem Tier isst, also Löwengift. Ne? Er flieht also vor diesem Tier, vor diesem Löwenkiller immer. Das weiß er, der Löwe, dass er sich davor zu hüten hat. Aber wenn die Jäger so ein Tier erlegt haben, dann machen sie daraus irgendwas und täuschen den, machen sie eine Essenz davon und tun das irgendwo drauf, was der Löwe dann isst und dann ist der Löwe tot. Also so, das sind sozusagen die seltsamen Sachen, die in diesem Text des Aristoteles berichtet werden. Interessanter ist eben diese Stelle relativ am Anfang der Metaphysikvorlesung über das Staunen. Ne? Metaphysik 928b, 10 folgende. Da geht es, also, dass die Philosophie mit dem Staunen beginnt. Worüber er hier spricht in diesem Zusammenhang, das ist wirklich Philosophie. Also, Sophia, er spricht über die Sophia. An dieser Stelle, die Sophia ist eine Wissenschaft, also sie ist eine Episteme, aber eine besondere Episteme. Also es gibt die anderen Wissenschaften und es gibt die. Und die wird hier unter noch anderen Gesichtspunkten von den anderen Wissenschaften unterschieden. Ich habe schon zwei Gesichtspunkte, die sie besonders machen. Sie arbeitet sozusagen mit in der Konstitution jeder Wissenschaft, aber ohne, dass die aus ihr ableitbar wäre. Und sie ist eine Universalwissenschaft. Und jetzt hat sie aber noch etwas Auszeichnendes, nämlich, dass unter den Wissenschaften die, welche um ihrer selbst und um des Wissens willen gesucht wird, in vollerem Sinn eine Weisheit sei, als jene Wissenschaften, die um anderweitiger Ergebnisse willen gesucht werden. Vor allem zum Beispiel um eines Nutzens willen, den man daraus ziehen kann, wenn man weiß, wie zum Beispiel bei der Rhetorik, ne, ein klarer Fall, die Rhetorik ist auch eine Wissenschaft die ist deswegen interessant, deren Wert liegt ja darin, dass wenn man das kann, dann kann man gewisse Art von Erfolgen erzielen, im Überreden oder so, oder im Eindruck machen und alles das, anderwertige Ergebnisse. Hier meint er aber, unter dem Titel Sophia sprechen wir von einer Wissenschaft, die um des Wissens als solchen willen gesucht wird und nicht anderweitiger Ergebnisse willen. Und was dieses um ihrer selbst und des Wissens willen bedeutet, dass das erklärt werden soll oder dass wir uns da was darunter vorstellen können, dazu dient meines Erachtens diese Überlegung über das Staunen, diese berühmte. Also wegen des Staunens, das ist jetzt so eine Übersetzung halt, wegen des Staunens fingen die Menschen zum Philosophieren an. Und das wird meistens, hören die Leute dann auf. Aber es ist ganz gut, zumindest noch ein paar Wörter dazu zu sagen, nämlich ursprünglich und auch neuerdings. Also nicht nur ursprünglich und dann haben sie es, sondern immer wieder sozusagen fangen es. Es hat schon welche gegeben, die wegen des Staunens mit der Philosophie angefangen haben und immer wieder fangen noch welche wegen des Staunens mit der Philosophie an. So ist also der erste Satz da. Und da gibt es aber doch einige recht, zwei Seiten ungefähr geht das weiter, dann gibt es einige ganz interessante Gedanken zum Erstaunlichen als solchen. Thaumasion oder Thaumastos oder Thaumatos. Also das sind Eigenschaftswörter, die heißen so was Ähnliches wie wunderbar, wundervoll, erstaunlich. Ein bisschen was von dem, was man heute toll sagt. Toll. Aber vor allem auch seltsam und befremdlich. Seltsam und befremdlich sind auch Bedeutungen dieser Eigenschaftswörter. Und Aristoteles macht klar, vor allem am Ende dieser zwei Seiten, am Ende dieses kleinen Abschnittes, dass man in Bezug auf das Seltsame oder Erstaunliche zwei Perspektiven haben muss. Einerseits ist das eine Eigenschaft der Sachverhalte selbst. Es ist eine Eigenschaft der Sachverhalte selbst, also im Fall von Zauberautomaten oder der Inkommensurabilität der Diagonalen im Quadrat. Das liegt in der Sache selbst. Das, was da Staunen macht, ist etwas in den Sachen selbst. Zauberautomaten oder die Quadratdiagonale. Dass es etwas geben soll, was auch durch das kleinste Maß nicht messbar ist, muss jedem seltsam erscheinen. Liegt in der Sache, das ist zwangsläufig, dass es seltsam erscheint. Wem das nicht seltsam vorkommt, der ist ein Trottel. Ja, das ist ganz wichtig, dass man sich das... Auf der anderen Seite gibt es zumindest in manchen Fällen eine Erkenntnis, die diese Situation verändert und dann kann es sich umdrehen. Und er sagt ganz am Schluss, über nichts würde der, der Geometrie versteht, sich mehr wundern, als wenn die Diagonale kommensurabel wäre. Es handelt sich, das geht jetzt sozusagen, das ist sozusagen die Konzession an die moderne Auffassung. Nicht? Über nichts hätten wir uns mehr wundern, wie wann das jetzt kommensurabel wäre, wenn wir es einmal verstanden haben. Es handelt sich aber nicht um die Auflösung eines Scheins. Ne? Darum ist am Anfang wichtig, das liegt in den Sachen selbst, der die Erstaunlichkeit oder Seltsamkeit ursprünglich ausgemacht hat. Die Sache war oder ist einer Erklärung bedürftig, und zwar von der Sache her, und braucht daher eine bestimmte Art von Wissenschaft, um verstanden zu werden. Also da ist eine Affinität zu der modernen Einstellung. Er sagt sogar an diesem Ende der Stelle, so sei es auch mit der Philosophie, dass letztlich so ein Umschlag stattfinden müsse, dass man sich am Ende darüber wundern müsste, wenn es anders wäre als eben so, wie man es ursprünglich verwunderlich gefunden hat. Das ist dieses, es konnte ja gar nicht anders sein als so. Wenn wir die Gesetze der Genetik kennen, dann kann es ja gar nicht anders sein, als dass dieses Kalb eine, fünf Beine hat. Was aber bei ihm eben nicht heißt, dass es nicht erstaunlich gewesen wäre, tatsächlich, von der Sache her. Und da hat die Philosophie ein bisschen was Besonderes in dieser Hinsicht. Und das ist das, was in den früheren Teilen dieser Stelle beschreibt und was gar nicht so einfach zu verstehen ist. Also ich habe es nicht wirklich durchgedacht, was da alles drinnen hängt. Wichtig ist, das führt diese Erklärung des philosophischen Staunens, das ist nicht eine Sache, die, also wo man vor dem Phänomen steht und man staunt und dann eventuell fällt es weg, ja? Sondern Ich lese Ihnen das vor. Denn Verwunderung, also das Tamazin, veranlasste zuerst, wie noch jetzt, die Menschen zum Philosophieren, also das Wundern veranlasst uns zu philosophieren, indem man anfangs über die unmittelbar sich darbietenden, unerklärlichen Erscheinungen sich verwunderte. Warum geht alles von oben nach unten, aber da in der... Aber das Eis führt oben ein, oder der Rahm steigt nach oben, in der oder so, ne? So. Die unmittelbar sich darbietenden, unerklärlichen Erscheinungen sich verwundert. Und dann, und das ist der Wichtigste, dann allmählich Fortschritt und auch über Größeres sich in Zweifel einließ, zum Beispiel über die Erscheinungen am Mond und der Sonne und den Gestirnen und über die Entstehung des Alls. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man das sieht, dass da in dieses Staunen, was die Philosophie ausmacht, sozusagen eine Bewegung, eine Stufe eingebaut ist. Ja? Eine wesentliche Stufe eingebaut ist, nämlich, dass man sich über was verwundert und zu erklären versucht, was eben wunderlich ist in dem eigenen Lebensbereich. Und dass man dann dieses Staunen und dieses Zweifeln auf solches ausdehnt, was ursprünglich eigentlich unbefragbare Gegebenheiten waren. Hm? Unbefragbare, natürlich gibt es da danach solche Sachen wie Kometen und so weiter, die einen veranlassen können, über Dinge nachzudenken, die nicht da in Erdnähe vor sich gehen, aber zum Beispiel das mit der Entstehung des Alls. Nicht? Man kommt mit allem zurecht, nicht? Wenn man sich das nicht fragt. Ja? Also lasst sich tadellos dahin leben, wenn man sich nicht nach der Entstehung des Alls. Wir wissen noch immer nicht, wie das All entstanden ist und ne? Freuen uns an den Fortschritten, die wir in der Entwicklung der Bratpfannentechnologie machen, dass das so Sachen, die Eierspeise nicht anlegt. Ne? Und dann sagt er, also das ist sehr, sehr wichtig, dass da mit diesem Staunen sozusagen ein Übergang von dem, was unmittelbar erstaunlich ist, zu Sachen, die eigentlich jeweils den Status einer selbstverständlichen Gegebenheit haben. Wer aber in Zweifel und Verwunderung über eine Sache ist, der glaubt, sie nicht zu kennen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Im Zweifel sein heißt, in einer bestimmten kognitiven Einstellung sich selbst gegenüber sein. Glauben etwas nicht der Auffassung, eine bestimmte Auffassung, in einem Zweifel sein heißt, eine Auffassung über sich selbst haben. Nämlich die Auffassung, dass man was Bestimmtes nicht weiß. Ja? Dass man ein bewusstes, ich kenne mich nicht aus in dieser Sache. Darum ist auch der Freund der Sagen in gewisser Weise ein Philosoph, weil die Sage aus dem Wunderbaren besteht. Wenn Sie also philosophieren, um der Unwissenheit zu entgehen, so suchen Sie die Wissenschaft offenbar des Erkennens wegen und nicht um irgendeines Nutzens willen. Also aus dem heraus, aus diesem Staunen, das eigentlich jetzt nimmer mehr aus einer bestimmten Bedürfnislage her motiviert ist. Und der Einsicht, dass man etwas nicht weiß, ja, weil man da im Zweifel ist, wie es sich da verhält, daraus entsteht sozusagen diese spezielle Episteme, die Sophia, die nur dazu da ist, um etwas zu wissen. Ja, die sozusagen aus dem Willen besteht, etwas zu wissen, was man nicht weiß. Können Sie diese Konstellation verstehen? Das ist sehr, sehr sehr, sehr wichtig. Also eine Wissenschaft um des Erkennens willen. Diese Stelle ist auch dieselbe, wo er sagt, wo er diesen anderen berühmten Spruch sagt, das ist auch da drinnen, dass man eben alles zum Genuss des Lebens Nötige schon haben muss und im Prinzip geregelt haben muss, wenn man beginnt, philosophische Fragen aufzuwerfen und zu verfolgen. Und dann verknüpft er das, aber jetzt bin ich vielleicht, sage ich dann nächstes Mal noch ein, zwei Worte dazu, aber dann verknüpft er das mit dem Gedanken, dass es sich bei dieser Wissenschaft, bei dieser Episteme um eine freie Wissenschaft handelt. Um eine freie, was heißt frei? Das heißt jetzt hier frei in dem Sinn, dass die unabhängig, eben diese Unabhängigkeit von unseren Interessen an ihr, ne? Diese Unabhängigkeit von unseren Interessen an ihr, wo wir sozusagen was wollen. So wie wir den Menschen frei nennen, der um seiner selbst, nicht um eines anderen Willen ist, so ist auch diese Wissenschaft allein unter allen frei. Sie allein ist um ihrer selbst Willen. Er sagt dann am Schluss auch noch einmal, alle anderen Wissenschaften sind notwendiger. Aber das ist die beste. Und darum möchte man auch mit Recht ihre Erwerbung für übermenschlich halten. Das ist ein sehr konsequenter Gedanke. Ne? Das geht um was Übermenschliches, weil es um was geht, was sozusagen an sich selbst einen Wert hat, das Erkennen, und wo sozusagen die Werte, die wir brauchen können oder die für uns so eine Rolle spielen können, nicht mehr zählen. Übermenschlich, und dann kommt er auf die Göttlichkeit der Sophia. Na gut, das sage ich das nächste Mal noch. Das Seltsame ist hier, das Seltsame, das Staunen als Einstellung zum Seltsamen ist da emanzipiert von allen konkreten Inhalten. Das Wesentliche daran ist das Bewusstsein vom Mangel des Erkennens. Ne? Das Wesentliche ist ein Bewusstsein von dem fehlenden Erkennen, von dem Mangel des Erkennens. Daher gibt es da eine Spannung. Ne? Da gibt es eine gewisse Spannung zu dem, das macht die Philosophie aus, dieses Bewusstsein von dem Mangel des Erkennens und andererseits dieser Gedanke auch in der Philosophie könnte es so sein wie den anderen Wissenschaften, was ich da gesagt habe am Schluss, ne, dass man sich dann vielleicht, wenn wir weise sind, wenn wir sie haben, uns über nichts mehr wundern würden, als wenn wir uns zuerst nicht gewundert hätten. Ne? So, das wäre sozusagen die Analogie zu der Geometrie. Ne? Der sich über nichts mehr wundern würde, als darüber, wenn sie kommensurabel wäre. Na, vielleicht noch das eine oder andere Wörtchen dazu, dann lese ich ihn nächstes Mal, weil er da eben mit dieser Kommensurabilität der Quadratdiagonalen, da knüpfen wir ein bisschen an dieses Beispiel an und werden über die irrationalen Zahlen ein bisschen beginnen, unabhängig von Aristoteles was zu sagen. Und dann lese ich Ihnen dann auch diese Stelle vor aus dem Musel nächstes Mal, aus den Verwirrungen des Zöglings Dörles, über die Sache mit den imaginären Zahlen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie in der Moderne sozusagen dieses Erstaunliche oder das, was einen da verblüfft, anders gesehen werden oder anders behandelt werden kann als von dem Aristoteles. Für heute danke ich.